Der Ich-Erzähler Saul Indian Horse befindet sich in einem Therapiezentrum für Suchtkranke. Um seine Geschichte zu erzählen, beginnt er sie aufzuschreiben. In den folgenden Kapiteln erfährt man, wie und warum er hier gelandet ist. Am Ende kehrt der Roman zur Gegenwart des Erzählers zurück. Dies bildet den Rahmen des Romans. In den ersten Kapiteln beschreibt er die Welt der Ojibwe als eine Welt, die von und mit der Natur lebt. In diese Welt dringen die Weißen mit ihrer Religion, ihrem Alkohol und rauben die Kinder. Auch die Eltern des Ich-Erzählers wurden aus ihren Familien geraubt und in sogenannte Residential Schools gesteckt. Dort wurden ihnen nicht nur ihre Sprache und ihre spirituelle Identität genommen. Zurück kamen sie als gebrochene Menschen. Die traumatischen Erfahrungen von Generationen indigener Menschen führten meist zu Suchterkrankungen, Armut und Entwurzelung und wurden an die nächste Generation weitergegeben. Einzig die Großmutter ist noch verbunden mit den indigenen Riten und der Sprache. Sie flieht mit der Familie in die Wildnis, um die Kinder vor einem erneuten Zugriff zu schützen. In der Beschreibung der Natur der Wildnis und Ontarios wird die tiefe Verbundenheit indigenen Lebens mit dieser deutlich. Bagamese zeigt hier die Möglichkeit von unentfremdeten Leben. Dies steht im harten Kontrast zu den folgenden Kapiteln. Zitat: Alles, was ich vom Indianersein wusste, starb im Winter 1961, als ich 8 Jahre alt war. Zitat Ende. Saul und seine Großmutter befinden sich noch in der Wildnis, als der Winter einbricht und sie sich auf den Weg machen, um irgendwo Unterschlupf zu finden. Die Großmutter erfriert bei dem Versuch, ihren 8-jährigen Enkel zu wärmen. Saul wird in das katholisch geführte Internat St. Jerome's gebracht, in dem er die nächsten Jahre verbringen wird. Zitat: Sie brachten mich in St. Jerome's Residential School. Ich habe mal gelesen, dass es Löcher im Universum gibt, die alles Licht und alle Himmelskörper verschlucken. St. Jerome's nahm alles Licht aus meinem Leben. Zitat Ende. Drastisch schildert der Autor die Zustände im Internat. Das Personal aus Nonnen und Priestern verfügt über ein großes Arsenal an Grausamkeiten. Die Kinder werden physisch und psychisch gebrochen und einige sterben daran und landen auf dem Indianerfeld, wo der Friedhof voller anonyme Gräber, wie der Friedhof voller anonyme Gräber genannt wird. Ich lese eine Passage vor. In St. Jerome's sah ich Kinder an Tuberkulose, Grippe, Lungenentzündung und gebrochenem Herzen sterben. Ich sah Jungen und Mädchen auf den eigenen Füßen stehen sterben. Ich sah Ausreißer, die zurückgebracht wurden, steif gefroren wie ein Brett. Ich sah Leichen an dünnen Seilen von Dachsparren hängen. Ich sah aufgeschlitzte Handgelenke und das Blut auf dem Badezimmerboden sprudeln. Und einmal einen kleinen Jungen mit dem Zinken einer Mistgabel aufgespießt, die er sich selbst in den Leib gerammt hatte. Ich sah, wie ein Mädchen sich ganz ruhig die Kitteltaschen mit Steinen füllte und damit über das Feld davonging. Sie ging zum Wasser, setzte sich auf den Grund und ertrank. Das hörte nie auf, änderte sich nie, solange die Schule dort oben auf dem Hügelkamm stand, solange sie weiter Indianerkinder aus der Wildnis und aus den Armen ihrer Familien zerrten. Also zog ich mich zurück. So überlebte ich, allein. Wenn ich nachts in Tränen auszubrechen drohte, gelobte ich, dass sie mich niemals weinen hören würden. Ich litt einsam. Was ich ihnen zeigte, war ein stiller, verschlossener Junge ohne jedes Gefühl. Zitat Ende. Von Pater Le Boutillier ermutigt, erlernt Saul das Eishockeyspiel. Dieses wird im Laufe der folgenden Jahre für den Jungen zum Fluchtort. Zitat: Ich war zum Hockey geflohen, hatte es mir zu eigen gemacht, hatte alles getan, um mir diesen Fluchtweg zu öffnen. Darum spielte ich mit solcher Hingabe, um mich selbst hinzugeben und hinter mir zu lassen. Zitat Ende. Seinem außerordentlichen Talent als Hockeyspieler verdankt er es schließlich, dass er mit 13 die Schule verlassen kann und Aufnahme in eine indigene Pflegefamilie findet. Bald wird er dort entdeckt, weiße Profimannschaften werben ihn ab. Doch als einziges Mitglied indigener Abstammung hat er eine Grenze überschritten. Rassistischer Hass schlägt ihm sowohl bei den Spielern als auch beim Publikum entgegen. Eishockey galt als durch und durch weißes Spiel. Zwar gab es Mannschaften der First Nations, doch waren diese in der Regel sehr schlecht ausgestattet und spielten keine Rolle bei nationalen Wettkämpfen. Unter den permanenten Anfeindungen verwandelt sich das elegante, hingebungsvolle Spiel, das Saul bisher gespielt hatte. Er nützt nun die Möglichkeiten, die dem Spiel gegeben sind, um zurückzuschlagen. Jetzt wird er zum Schläger und entspricht damit der stereotypen Erwartungshaltung des weißen Publikums, die des Wilden. Mit 18 beendet er seine Karriere und verdingt sich als Arbeiter. Er zieht von einem Ort zum anderen. Alkoholabhängigkeit und Wut führen ihn immer tiefer ins Soziale aus, bis er schließlich in einer Entzugsklinik landet. Nach dieser Lebensbeichte entschließt sich Saul, die entscheidenden Orte seiner Kindheit aufzusuchen. Als er zu der längst geschlossenen Schule zurückkehrt, die unzählige Spuren der Zerstörung aufweist, versteht er, dass hier die Ursache für all sein Leid liegt. Der Pater, der ihn einst ermutigte, das Hockeyspiel zu erlernen, wurde zu seinem Vergewaltiger. Die Scham darüber hatte er jahrelang in sich hereingefressen. Saul begibt sich auf eine Reise, an deren Ende eine Art Katharsis liegt, die es ihm gestattet, zurückzukehren und zu gesunden. Dem Autor Richard Wagamese gelingt es mit sehr eindringlichen Bildern, die atemberaubende Natur Kanadas, die Faszination des Eishockeyspiels, die Qualen des Internats einzufangen. Die oft sehr kurzen Kapitel geben einen Takt vor, der zum Weiterlesen drängt. Der gefrorene Himmel ist ein mitreißender, sehr gut geschriebener Roman. Unbedingt lesen. Richard Wagamese, Der gefrorene Himmel, erschienen bei Heine Taschenbuch, übersetzt von Ingo Herzke.